über Stock, Stein und Startups. Der Ideenwald-Podcast. Vom Gründungsbüro der Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern. In der heutigen Folge lernt das Startup Complero kennen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Ideenwald-Podcasts über Stock, Stein und Startup. Mein Name ist Lukas Theisen, ich bin wie immer euer Host und habe heute auch wieder ein spannendes Startup zu Gast hier bei mir im imaginären Ideenwald-Studio. Unser heutiges Startup hat sich der Frage angenommen, die viele von uns kennen und viele von uns beschäftigt und nervt. Und zwar, wie kann man neue, aktualisierte oder alte Kontakte so verwalten, dass man nicht jede Nummer doppelt und dreifach hat? Und sie haben es geschafft, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein System zu entwickeln, das Kontaktdaten vollautomatisch aktualisiert. Ihre innovative Idee hat dabei mehrere Preise gewonnen. Sie waren unter anderem 2018 Gründer des Jahres der Technischen Universität Kaiserslautern, haben den ersten Platz beim Energy Pitch 2019 gewonnen und waren mehrfache Finalisten beim Pioniergeist-Wettbewerb der Strukturbank Rheinland-Pfalz, auch als ISB bekannt. Sie sind in Kaiserslautern gestartet und vor einiger Zeit nach Köln umgezogen. Heute zu Gast bei mir im Ideenwald-Podcast ist einer der zwei Gründer von Complero, Steffen Schneider. Hallo und herzlich willkommen, Steffen.
Hallo, danke für die Einladung.
Steffen, würdest du dich zum Anfang kurz vorstellen und deinen beruflichen bzw. deinen wissenschaftlichen Hintergrund erläutern?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Steffen Schneider. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsingenieur Informatik und habe zusammen mit meinem Mitgründer Tobias Hamann auch an der TU Kaiserslautern studiert.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit deinem Kollegen Tobias Hamann. Kannst du mir kurz mal erläutern, wie bei euch so die Aufgaben- und Kompetenzverteilung im Team aussieht?
Also von uns beiden ist er nochmal eindeutig mehr der Technik-Nerd. Er hat dann auch reine Informatik, wie wir es damals auch im Studium genannt haben, studiert auch mit dem Schwerpunkt auf KI. Auch da Stationen wie am Fraunhofer-Institut, Capgemini Insider ist auch sehr relevant, aber auch natürlich am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo dann auch viel von der Erfahrung, von dem Wissen, von dem Know-how auch herkommt. Entsprechend hat er bei uns auch dann die eher technische Rolle und Produkt als CTO.
Woher kennt ihr euch? War das übers Studium oder waren das gemeinsame Projekte oder seid ihr schon Sandkastenfreunde? Wie seid ihr zusammengekommen?
Wir kennen uns schon seit Kindertagen. Unsere Eltern sind befreundet und da hatten wir dann eigentlich auch nie eine andere Wahl, als kleine Kinder zusammengeworfen zu werden. Mussten wir zusammen im Sandkasten spielen. Hat uns aber auch dann geeint, das Interesse für Computer und die IT. Haben auch mit 12 angefangen, gemeinsam schon zu programmieren und Sachen zu basteln. Erste Software zusammen programmiert, erste Roboter zusammen gebastelt. Und ja, auch neben der Schulzeit schon und dann auch gemeinsam hat es uns dann an die TU Kaiserslautern zum Studium gezogen.
Ach so, also hattet ihr quasi keine andere Wahl, als ein gemeinsames Projekt zu starten?
Im Nachhinein irgendwie schon, ja. Und das macht auch natürlich viel aus. Also wir haben auch andere Gründungsprojekte gesehen, die irgendwie an der Uni mal ein Projekt zusammen gemacht haben, ein halbes Semester, und dann gesagt haben, sie gründen irgendwie ein Unternehmen zusammen, wo dann einfach dann doch der Teamgeist so nicht gepasst hat. Und ja, da sind wir dann nochmal ganz anders verflochten.
Also würdest du sagen, es ist ein Vorteil, wenn man sich schon lange kennt und eng miteinander befreundet ist? Weil in unterschiedlichen Gesprächen ist jetzt auch schon mal das Thema aufgekommen, dass Leute zusammen studiert haben, sich gut verstanden haben, dann miteinander gegründet haben und dann ist aufgefallen, dass ja vielleicht Freundschaft und Berufsleben beziehungsweise die berufliche Einstellung vielleicht gar nicht so gut zueinander passen. War das auch eine Erfahrung, die ihr gemacht habt oder hat das einfach auf Anhieb gut funktioniert, weil ihr euch wirklich auch schon so lange jetzt kennt?
Ja klar, also wir haben jetzt irgendwie 12 Stunden am Tag miteinander zu tun und danach wird dann immer noch mal eine Nachricht oder eine Mail hin und her geworfen. Dann ist es jetzt nicht so unbedingt, dass wir jetzt sagen, okay, lass uns danach auch noch mal was zusammen machen und treffen. Aber trotzdem ist unsere Zusammenarbeit sehr, sehr freundschaftlich und wir haben da auch immer wieder freundschaftliche Elemente drin, wo wir sagen, okay, so jetzt lassen wir mal die Arbeit Arbeit sein. Sehe ich als absoluten Vorteil, was so ein bisschen ist, gerade am Anfang, man kann sich absolut blind vertrauen. Wir wissen genau, wie der andere denkt und tickt. Bisschen Vor- und Nachteil ist natürlich, wir denken und ticken sehr, sehr gleich. Also wenn es dann immer bei Gründungsteam heißt, unsere Stärke ist unsere Diversität. Ja, da sind wir nicht so divers. Also Tobias kann noch viel, viel, viel mehr besser programmieren als ich. Aber das ist jetzt nicht, dass wir grundverschieden sind. Das war am Anfang sehr, sehr guter Vorteil. Wir haben uns immer blind verstanden und zwischen uns kein Platt. Aber klar, wenn jetzt irgendwie andere Kompetenzen gefragt werden, also entweder können wir irgendeine Baustelle beide ziemlich gut oder wir können es beide gar nicht.
Ihr habt dann früher viel zusammen programmiert, viel miteinander gearbeitet und seid dann auf die Idee gekommen, ja, ich nenne es mal das Wirrwarr, was es so gibt an Kontaktdaten, was jeder von uns so auf seinem Smartphone oder auf seinem Computer so daheim hat, zu entwirren. Wie kam diese Idee zustande?
Also wir haben immer irgendwie geguckt, wie kann man die Welt mit Technologie verbessern, auch weil es unser Hobby war, Sachen zu basteln und irgendwie nach vorne zu bringen. Und die Idee hat uns dann immer ziemlich mitverfolgt. Also wir hatten immer Sachen gechallenged, wie könnte man das besser machen, wie könnte man das angehen. Tobias Vater hat eine große Halle, eine große Firma. Haben wir dann irgendwann auch mal die Idee, wir könnten statt Überwachungskameras Überwachungsdrohnen bauen, die dann patrouillieren und fliegen. Und so haben wir immer an Ideen gebastelt und gechallenged. Und das Thema Kontaktdaten, das hat uns auch genauso mitverfolgt, wo wir immer wieder beobachtet haben im Alltag, wie mühselig man sich irgendwie die Kontaktdaten diktiert, zuruft, die auf den Zettel schreibt, in der Vorlesung dann irgendwie oder dann ins Handy eingibt und dann doch nicht am Computer hat. Und ja, so haben wir die Idee immer mit uns rumgeschleppt und gechallenged, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, hier ist richtig, richtig Potenzial dahinter mit der Technologie, was wir da auch im Studium gelernt haben. Und in der Forschung haben wir gemerkt, okay, das passt hier richtig, richtig gut. Bis wir dann gesagt haben, ich glaube, wir sollten das hier mal angehen und ernsthaft verfolgen.
Ja, daraus ist dann ein Produkt entstanden, das dieses Problem löst. Also beziehungsweise, welches Problem löst ihr denn eigentlich genau für eure Kunden? Und wie ist so der tagtägliche Umgang mit eurem Produkt? Wie sieht er aus?
Ja, Kontaktdaten sind ständig im Wandel. Also wir haben über 11 Millionen Umzüge in Deutschland, jede Menge neue Handynummern, Umbenennung von Straßen und Ortsteilen. Das heißt, die Anschrift ändert sich, obwohl die Leute gar nicht umgezogen sind. Im weitesten Sinne ändern sich dann auch häufig auch mit Umzug die Kontoverbindung. Und durch Hochzeiten ändern sich natürlich auch Nachnamen, genauso wie durch Scheidungen. Also Kontaktdaten sind ständig im Wandel. Und da kann man sich sicherlich relativ leicht vorstellen, wenn man irgendwie ein Unternehmen ist, das nicht nur 100 Kontaktdaten hat, sondern irgendwie so 3, 4, 5 oder 10 Millionen, dann hat das einen enormen Einfluss. Manchmal sagen die Kunden Bescheid, sagen, hier ist neue Anschrift, neue Kontaktdaten. Manchmal frühzeitig, häufig aber auch zu spät. Und dann kannst du dir vorstellen, da geht ein Brief erstmal raus, ins Leere, kommt zurück, muss dann wieder sortiert, erkannt werden. Und dann fängt man an, warum kam der Brief zurück? Geht man das Risiko ein, schickt den nochmal raus? Oder kriegt man irgendwie eine neue Adresse recherchiert? Und wo kann man so eine Adresse überhaupt recherchieren? Und das ist jetzt nur die Postanschrift. Dasselbe gilt für Telefonnummer. Kennt man wahrscheinlich aus dem Privaten. Wenn man irgendwie sein Adressbuch durchgeht, mit Eltern und Kontakten, da ist irgendwie relativ klar, ein Großteil von denen kann man gar nicht mehr erreichen oder ist sogar überrascht, wenn man die noch erreichen kann. Und so ist es bei großen Unternehmen natürlich auch, mit Millionen von Kontaktdaten. Wie angesprochen, selbst wenn die Kunden proaktiv die neuen Daten mitteilen, ist das schon Aufwand. Aber der echte Aufwand und Kosten kommt dann eigentlich, wenn die Kunden es zu spät machen oder gänzlich versäumen. Und da setzt unsere Software an, dass wir großen, großen Unternehmen dabei helfen, im Kontakt mit ihren Endkunden zu bleiben, indem wir die Datenbanken und CRM-Systeme, wie sie gerade vorhanden sind, so aktuell halten, dass die Mitarbeiter und das ganze Unternehmen immer auf die aktuellen Kundendaten zurückgreifen kann.
Diese Aktualisierung der Daten, macht das die KI von alleine oder wie kann man sich den Prozess vorstellen? Also ist es so, dass vollautomatisch Daten aktualisiert werden oder ist immer noch ein Mensch dahinter, der in Aktion treten muss, um ja die Daten auf den neuesten Stand zu bringen?
Die Kunst ist da, zu erkennen, was ist überhaupt der Status mit den Daten? Also sind die höchstwahrscheinlich aktuell, sind die höchstwahrscheinlich veraltet oder was wird sich da tun? Und da ist es jetzt nicht so, dass irgendwo auch eine private Handynummer irgendwo im Internet rumschwirrt und man die einfach über eine KI finden und einfügen oder sogar nutzen kann. Auch spätestens seit der DSGVO und vorher auch wegen gesunden Menschenverstand ist da natürlich die Daten alleine nur die halbe Miete. Sondern es geht auch immer um die betroffene Person selbst, den Eigentümer der Daten, ist der mitentscheidet, wer darf welche Daten haben. Und das ist bei uns die Symbiose, dass wir über KI, statistische Verfahren und unsere Algorithmen erkennen, was ist eigentlich mit den Daten los. Aber auch diese Consumer-Facing-Seite, die Interaktion mit dem Endkunden haben, dass der entscheiden kann, wer darf welche Daten haben, weil der hat A, die Hoheit über seine Daten, ist der Einzige, das entscheiden darf und weiß eigentlich seine Daten am besten. Und genauso ist es dann auch, wie die DSGVO das vorsieht. Also nur, weil ich irgendwelche Daten irgendwo her habe, darf ich noch lange nicht verwenden. Ganz im Gegenteil. Und das liefern wir mit als Gesamtpackage. Von daher helfen wir den Unternehmen, die DSGVO auch einzuhalten und geben nicht nur die Daten, sondern die entsprechenden Rechte, die Daten zu nutzen. Stichwort irgendwie auch Werbeeinwilligung, die darüber erteilt werden kann.
Seid ihr da nur im Unternehmenskontext tätig oder bedient ihr auch Privatkunden?
Wir verbinden die Privatkunden mit den Unternehmen und halten über die aktuellen und vollständigen Kontaktdaten den Draht zwischen Unternehmen und Endkunden aufrecht. Unsere aktuellen Kundenseite sind die Unternehmen, die uns beauftragen, in deren Auftrag die Daten ihrer Endkunden aktuell zu halten. Wir sehen es aber ganz klar als Vertreter auch der Endkunden, als Treuhänder. Also die sind bei uns im Mittelpunkt, die müssen auch im Mittelpunkt stehen, weil wenn denen nicht geholfen ist und wir nicht in deren besten Interesse agieren, dann ist auch am Ende des Tages keinem geholfen. Das ist gerade so unser Status quo. Wir sind aber auch gerade parallel dabei, dass das die Vision, der Ausbau, die Endkundenseite mit auszubauen, sodass auch der Endkunde direkt zu uns kommen kann und sagen kann, wir hatten überhaupt aktuell meine Daten aus Interesse, aus Kontrollaspekten, oder weil er einfach mit dem Aufhänger kommt und sagt, hey, ich habe eine neue Handynummer, wen interessiert das, wie kann ich das hier möglichst effizient an meine Partnerunternehmen mitteilen, denn auch da gibt es gesetzliche Auflagen, dass die Daten auch bei gewissen Art von Unternehmen und Geschäftsbeziehungen aktuell sein müssen, und da ist dann teilweise auch der Endkunde über AGBs verpflichtet, diese Daten auch bei den Unternehmen aktuell zu halten, und da helfen wir dem Endkunden, den Dialog zu wahren.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, DSGVO und der Umgang mit personenbezogenen Daten. Das ist alles rechtlich sehr schwierig. Da muss man sich im Vorfeld gut informieren und abgesichert sein. Und wer schon mal mit der DSGVO gearbeitet hat, der weiß vielleicht, was das für ein riesiges bürokratisches Konstrukt ist, mit dem man sich da auseinandersetzen muss. Deshalb meine Frage, war es für euch von Anfang an auch so eine große Hürde, mit der DSGVO zu arbeiten, und wie seid ihr dieser Hürde oder diesem Problem entgegengetreten?
Also ja und nein, wir haben ganz, ganz früh schon uns mit dem Datenschutz intensivst auseinandergesetzt, damals noch vor der DSGVO, da war es so, okay, die kommt demnächst, ist noch ein bisschen unklar und schwammig, wie genau. Wir haben dann einen sehr, sehr guten Datenschutzanwalt aus Karlsruhe, der uns da von Anfang an auch mit begleitet und betreut hat, weil klar, der Umgang mit Daten, der muss natürlich DSGVO-konform oder gesetzeskonform sein, von daher haben wir immer alles sehr, sehr engmaschig auch immer abgeklärt, und ja, so kam es dann auch, dass wir irgendwie Ende 2017, Anfang 2018 so tief in der DSGVO drin waren, wie kaum ein anderer. Wir wurden dann auch irgendwie zufällig zu Vorträgen eingehalten, weil wir einfach so früh Spitzenreiter in der Position waren und das Wissen aufgebaut haben. Und ich fand das eher total spannend, uns da genau anzuschauen, wie das jetzt wo wie geregelt ist, und die Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und das ist auch eines der Sachen, die tief mit in uns in die Produkte eingewoben sind. Ich habe eben schon mal angesprochen, dass wir den Unternehmen nicht nur helfen, die Daten zu bekommen, sondern auch die entsprechenden Rechte. Zum Beispiel Werbeeinwilligung, Opt-ins, haben vorher der Schriftform bedurft. Das heißt, da ist auch für uns die Möglichkeit, das erstmalig auch wirklich digital einzuholen. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen, welches Format, wo, wie genau. Aber es hat auch vieles klarer geregelt, neu geregelt. Klar, es kamen Auflagen dazu, aber wie schon angesprochen, allein aus reiner Vernunft und moralischer Verpflichtung musste man die Sachen eigentlich eh machen und einhalten. Es war jetzt ein bisschen mehr formalisiert, was dann eigentlich einem hilft, ist auch nur gut zu machen und dass man da auch Leitplanken hat, an denen man sich wirklich orientieren kann.
Ja, du hast gerade schon erzählt, du warst schon immer im regen Austausch mit Tobias. Ihr habt schon immer an Ideen gefeilt, Ideen entwickelt, euch überlegt, wie man die Welt mit Technologie besser machen kann. War das für dich gleichzeitig auch immer schon so ein Wunsch, was Selbstständiges, was Eigenes zu machen? Oder wäre für dich auch ein klassisches Angestelltenverhältnis in Frage gekommen?
Ja, ich denke, sowohl Tobias als auch ich hatten da auch schon unsere Kontaktpunkte mit Unternehmen und der Unternehmensarbeit. Wir haben da auch entsprechende Gespräche geführt und Tobias war auch bei Capgemini. Also wir haben uns das alles schon angeguckt und ich fand zum Beispiel manche Sachen bei IBM auch sehr, sehr spannend und hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also es war jetzt nicht so, bei uns beiden auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen unbedingt gründen. Andererseits haben wir schon gesehen, dass wir gerne Ideen entwickeln, gerne Sachen nach vorne bringen und gerne auch gestalten. Das kann man natürlich auch in der Konzernwelt irgendwie machen, auch in der klassischen Konzernkarriere. Aber von daher haben wir da schon immer gesehen, dass wir da ganz gute Möglichkeiten haben, in der Eigengründung da unsere Talente auszuspielen. Und klar, wir hatten immer ein offenes Auge für irgendwie Prozessoptimierung, Geschäftsideen. Von daher ist es dann irgendwie dann auch ganz gut und passend zusammengekommen. Und gerade diese Stärken, das Ausbauen, Ideen verfolgen, gestalten, Projekte aufsetzen und managen, das kommt uns jetzt natürlich im Daily Business auch sehr zugute.
Könntest du dir jetzt überhaupt noch vorstellen, zurückzugehen in so ein klassisches Angestelltenverhältnis? Oder sagst du ganz deutlich, ja, na, für mich überwiegen die Vorteile, die man als eigener Chef oder als Selbstständiger hat?
Ja, eigener Chef ist relativ. Also ich glaube, wenn man keinen direkten Vorgesetzten hat, dann sind es irgendwie die Kollegen oder der Mitgründer, der dann die Rolle des Chefs einnimmt, oder natürlich auch Investoren oder Kunden. Kunde ist König. Ja, es kommt natürlich auf das Unternehmen und die Position ein, aber so irgendwie so einen ganz, ganz klassischen Einstieg, den könnte ich mir auf keinen Fall mehr vorstellen. Aber natürlich gibt es da auch noch spannende Konzerne mit spannenden Gestaltungsmöglichkeiten, wo ich denke, ach ja, okay, dann kann man auf eine ganze Abteilung zurückgreifen, die für ein Thema, und muss nicht alles so mühselig zusammensuchen und recruiten, wie wir das aktuell machen müssen. Hat natürlich beides seinen Charme, aber ich bin aktuell sehr, sehr zufrieden da, wo wir sind und wie wir unterwegs sind.
Bei der Entwicklung eurer Idee, seid ihr da direkt auf Strukturen, die es gibt, Unterstützungsangebote zugegangen, oder habt ihr erstmal für euch selbst vor euch her entwickelt, oder seid ihr direkt nach außen gegangen, direkt an die Basis? Wie habt ihr euch da verhalten?
Ja, beides und vieles auf einmal. Also wir haben viele Berater, Mentoren und Coaches, und kriegen wir auch immer den Rat, wir sind, oder das Feedback, dass wir sehr coachable sind. Also wir holen uns sehr, sehr gerne Rat und Meinung an, und das suchen wir auch sehr, sehr gezielt. Trotzdem haben wir da auch immer unsere eigene und manchmal auch sehr starke Meinung. Und entsprechend sind wir auch damals mit der Gründung losgegangen. Wir hatten da selbst unsere Sachen gemacht, gebastelt und überlegt, aber haben dann auch sehr, sehr früh den Rat und Austausch zu Experten gesucht, wie damals vom Entrepreneurship-Lehrstuhl Professor Baum oder auch unser aktueller Business Angel Frank Petri, oder auch der Kontakt zum Gründungsbüro, zu Dr. Schuh. Also da haben wir immer Ratschlag und Dialog gesucht, aber auch immer selbst sehr stark an unsere Ideen geglaubt und die weiterentwickelt.
Ihr wart beim Gründungsbüro, habt euch da informiert und seid dann auch Teil des Exist-Forschungsstipendiums geworden. War das für euch dann nochmal ein besonderer Push, das Stipendium zu bekommen? Und ja, wie war das Stipendium überhaupt zu bekommen? Und wie ging es danach weiter, als die Förderung dann da war?
Überhaupt auf die Idee zu kommen, das Exist-Stipendium zu beantragen, oder wie man das überhaupt macht, da waren schon einige Steine. Also der Weg zum Gründungsbüro, sehr einfach, sehr offen, sehr guter direkter Draht direkt zum Dr. Schulz und Bernd. Aber natürlich, was kommt da wo wie in Frage? Wie geht man sowas an? Alleine bis dahin zu kommen, war ein Stück weit schon Arbeit und Herausforderung. Und da hat uns auch das Gründungsbüro sehr geholfen. Wir konnten nämlich sehr, sehr früh, noch bevor wir wirklich angefangen hatten, den Exist-Antrag zu schreiben, schon mitfahren auf die CeBIT und da aufstellen, auch dank Klaus Dosch. Das war natürlich, wir konnten als junges Startup gerade irgendwie Idee am Ausbrüten, wussten gerade mal, wie man Exist richtig schreibt und wie das irgendwie grob einzuordnen ist, durften wir schon auf die CeBIT mitfahren und da als innovatives Startup am Rheinland-Pfalz-Stand damals auf der CeBIT ausstellen. Und das war eigentlich der Startschuss und die Herausforderung, weil wie ist unser Name? Wie heißen wir? Damals noch Projektname Magic Contact. Und dann, okay, als wir den Namen hatten, Logo, anmelden, Markenanmeldung, und dann Klaus Dosch uns genöchert, was steht auf dem Flyer drauf? Und das war eigentlich, wie wir losgelegt haben und auch das Feedback und die Erfahrung eingeholt haben, um überhaupt mit dem Exist-Antrag sinnvoll starten zu können.
Ah, okay, also der direkte Startschuss war eigentlich die Teilnahme an der Messe, weil die Teilnahme an der Messe euch nochmal dazu aufgefordert hat, euch direkt und kondensiert mit eurem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, und total komprimiert. Wir mussten auf einmal ein Logo designen und dazu auch die Marke anmelden, weil wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Und das war dann wirklich der komprimierte Startschuss, der uns auch sehr, sehr mit Exist geholfen hat. Ich weiß auch, wie wir da auf der Messe dann, der benachbarte Stand war vom BMWi, die ja das Exist-Gründerstipendium rausgeben, wie wir da immer gelauert haben, bis der Exist-Ansprechpartner da ist, um da wieder ein paar mehr Infos in Erfahrung zu bringen. Und natürlich das ganze Feedback auf der Messe, wenn da tausende Leute vorbeirennen und hunderte Gespräche geführt werden, hat uns den Booster gegeben, dass wir eigentlich da auch die Idee, das Konzept gefestigt haben. Und wir hatten auch schon die ersten LOIs, die Letter of Intent auf der Messe gesammelt, die natürlich auch beim Exist-Antrag schon sehr, sehr gut angekommen sind.
Das passt auch sehr gut zur nächsten Frage. Bei euch hat der Erfolg gar nicht lange auf sich warten lassen. Ihr habt an unterschiedlichen Wettbewerben teilgenommen, bei unterschiedlichen Pitches und seid dann auch relativ schnell mit einem Investor in Kontakt gekommen, mit dem Frank Petri. Wie kam der Kontakt zustande? Hat er euch auf einem Wettbewerb oder auf einem Pitch gesehen und kam auf euch zu? Oder wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen zwischen euch?
Ja, Frank Petri, ganz früh schon einer unserer Mentoren. Wir hatten damals diverse Gründerveranstaltungen in Kaiserslautern und da war auch immer häufig mit Gast und haben ab und zu mal immer wieder uns getroffen, unterhalten, bis er irgendwann der Hauptgrund war, dass wir überhaupt zu diesen Veranstaltungen gehen, weil er einfach so viel verstanden hat, Dinge auch so genau erklären, auf den Punkt bringen kann, wo wir einfach da immer im Kreis um mich standen und ihm zugehört haben, was für Ratschläge, Tipps, Hinweise in allen Ecken und Enden uns zu geben hat. Das war schon damals sehr, sehr inspirierend. Und ja, als es dann auch während Exist dann losging, die Landesbank Rheinland-Pfalz, die ISB, auch auf uns aufmerksam wurde und es hieß, okay, wir können jetzt hier eine Investmentrunde machen. Und ist er dann direkt als Business Angel mit eingesprungen und dann hatten wir eigentlich da auch unsere Traumkonstellation direkt schon am Start, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ja die Landesbank als strukturellen, institutionellen Investor mit unserem Mentor Frank Petri mit dabei. Das war dann unser Traum-Setup und ist es auch bis heute.
Du hast gesagt, er ist als Business Angel eingetreten. Klar hat er euch dann finanziell unterstützt, aber gibt es noch so andere Aufgaben, wo er euch so richtig unter die Arme gegriffen hat und ihr gesagt hättet, okay, ohne diese paar Tipps oder ohne die Entscheidungshilfe an der und der Stelle wäre das alles vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen?
Ja, etliche Punkte. Also auch nicht nur Frank Petri, sondern auch unsere Berater von der Landesbank, die da auch stellvertretend die Investoren vertreten, ohne deren Hinweise von den Parteien hätten wir viele Fehler mehr gemacht, Türen schwerer aufbekommen. Oder es ist mein so ein kleiner Rat, den wir immer mal an der einen Stelle bekommen haben, das macht, glaube ich, auch einen guten Mentor aus, die richtigen Ratschläge zur richtigen Zeit zu geben. Weil wenn man irgendwie was sagt, okay, und wenn du den Börsengang machst, dann beachte Folgendes, das ist dann auch häufig viel zu früh und völlig irrelevant. Aber kurz vor dem Zeitpunkt, wo man den Ratschlag braucht, den so zu platzieren, dass er gärt, dass er reift und dass, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, man schon weiß, was zu tun ist. Das ist, glaube ich, die Kunst. Und ja, da ist Frank Petri, das habe ich sonst bei wenig anderen erlebt, wirklich Koryphäe da, den Ratschlag richtig zu geben, auch mit viel Geduld, weil er weiß es besser. Da hätte ich, glaube ich, nicht die Geduld, da würde ich, glaube ich, eher anders arbeiten, aber das hilft dann halt auch nichts. Da hat er, ist nur besser wissen, ist die eine Sache, aber es auch richtig anbringen, dass es den Leuten und den Gründern hilft, das hat er, glaube ich, auch perfektioniert.
Wie kann ich mir so den Alltag eines Geschäftsführers von so einem schnell gewachsenen Startup, wie kann ich mir deinen Alltag so vorstellen?
Ja, aber hallo, sind wir noch Startup? Das ist auch am Alltag zu merken. Also es ist halt, wir entwickeln uns ständig weiter. Es gibt überall neue Anforderungen und Sachen und Aufgaben zu tun. Von daher ist da der Alltag auch immer ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber natürlich, er wandelt sich ständig. Am Anfang muss man irgendwie alles machen an allen Ecken und Enden. Das habe ich sogar noch selbst mitprogrammiert. Zum Glück mache ich das nicht mehr. Das spricht auch sehr für unsere Produktqualität, dass ich da als ambitionierter Laie nicht mehr im Code arbeite. Der Alltag ist schwer zu sagen. Wir sind ständig dabei, die Struktur nachzuziehen, Struktur anzupassen, weil nur so kann man dann auch über die Prozesse skalieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben verschiedene Joe-Fixes, verschiedene Meetings. Jetzt auch, wir nehmen auf Anfang 2021, hoffentlich Mitte oder gegen Ende der Pandemie. Das hat natürlich auch nochmal den Alltag durcheinander geworfen. Aber beschleunigt eigentlich nur, dass man mit Prozessen, mit Strukturen strukturiert zusammenarbeiten muss. Aktuell hechte ich von Zoom-Meeting zu Zoom-Meeting. Alles ist über verschiedene Wikis, Prozesssysteme wie Notion und im Slack organisiert. Und ja, es ist nicht mehr so chaotisch wie am Anfang. Wir versuchen immer mehr Struktur reinzubringen, aber kein Tag gleich dem anderen.
Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen willst, was sind so die nächsten großen Ziele oder wohin geht deine Reise? Was ist so der Status quo, den du mit Compleroma erreichen willst?
Ja, wir haben natürlich irgendwie zwei Ziele. Das ist die Firma aufbauen und da unsere Investoren auch happy stellen und stimmen. Und der Weg darüber ist natürlich auch über die Kunden. Und von daher sind die da auch im Mittelpunkt. Der Kunde ist König, dass wir bestmögliche Leistung bei denen liefern, dass die auch happy sind, weil das ist der Weg, den wir gehen. Aktuell sind wir der erfreulichen Position, dass wir schon im Einsatz sind bei den größten deutschen Banken, Versicherungen, NGOs und Telekommunikationskonzernen. Und das ist eigentlich auch das, was wir die nächste Zeit weitermachen werden, ist da weiter in diese Märkte reinwachsen, vielleicht in den einen oder anderen benachbarten Markt noch expandieren. Das ist so unsere Wachstumsstrategie. Und wie schon mal angesprochen, sind wir parallel dabei, die Endkundenseite stärker aufzubauen. Dass wir also nicht nur den Unternehmen helfen, sondern auch direkt dem Endkunden helfen, sich mit den Unternehmen auszutauschen, auseinanderzusetzen.
Ja, das klingt sehr spannend. Und das war es eigentlich schon mit meinen Fragen. Bei uns ist es immer so, dass der Gründer oder der Gast hat immer die abschließenden Worte. Und die gebühren natürlich dann heute dir. Hier kannst du dich frei äußern. Bühne frei für dich.
Ja, vielen Dank. Und das ist eigentlich auch, was ich weitergeben möchte. Das große Dank für die Unterstützung von allen Seiten, von der TU Kaiserslautern, vom Gründungsbüro, von den verschiedenen Lehrstühlen, über die Landesbank Rheinland-Pfalz, über unsere Supporter und Mentoren, die uns gerade in der Anfangsphase, als wir noch überhaupt nicht wussten, was, wo, wie ist, funktioniert, schon frühzeitig an uns geglaubt haben und mit Rat und Support zur Seite standen, dass wir überhaupt den Start gewagt haben und heute dastehen, wo wir stehen. Ja, wir suchen immer gute Leute, auch aus den verschiedensten Bereichen, gerne auch IT. Da sind wir auch gerne etwas experimenteller unterwegs. Das ist dann natürlich losgelöst vom Produktivbetrieb, wo wir nicht den ganz krassen Anforderungen sprechen müssen, aber auch, wo wir einfach mal Sachen weiterentwickeln und gucken, was wir noch ins Hauptprodukt mit aufnehmen können. Aber auch Richtung Business Development, Marketing, Kundenbetreuung suchen wir immer gute Leute. Dafür einfach gerne unverbindlich melden für Praktikum, Werkstudenten, Festanstellungen, Abschlussarbeiten, da haben wir auch ständig immer irgendwas laufen. Also für gute Leute finden wir immer was. Gerne bei uns melden.
Ja, vielen herzlichen Dank, Steffen, für das tolle Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Mir auch.
Das war die aktuelle Episode über Stockstein und Startup. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für mehr Informationen besucht unsere Homepage www.ideenwald.org. Bis zum nächsten Mal.